Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zirkus Hotline. Dein wöchentlicher Anruf einer echten Zirkusartistin von irgendwoher aus der Welt. Dieses Mal wieder Paris. Ich wünschte, es wäre ein bisschen spannender. Und wahrscheinlich findest du Paris spannend. Ich meine, Paris ist schon toll, aber ich wollte ja eigentlich, dass es so ist, dass man jede Woche woanders ist. Und jetzt ist es schon ein paar Mal in der Folge Paris gewesen und es wird auch noch ein bisschen Paris sein, denn ich bin ja noch bis Mitte Juni. Wobei jetzt zum Glück die nächsten zwei Wochenenden bin ich nicht hier. Und da freue ich mich schon sehr drauf, denn ich war jetzt dieses Wochenende hier, also bin es auch noch, und dann das letzte war ich auch hier. Und mir ist aufgefallen, es ist sehr gut, wenn ich mal hier bin, weil es ein bisschen Ruhe reinbringt in mein Leben und ich Zeit habe zum Trainieren und Zeit einfach mehr Ruhe habe. Aber ich muss auch ganz stark aufpassen, dass mir nicht langweilig wird. Mir wird doch irgendwie schnell langweilig. Und ich verbringe ja hier die meiste Zeit auch alleine. Also ich habe jetzt zum Beispiel gestern war ich mit Francis sehr viel unterwegs, das war sehr schön, aber sonst habe ich jetzt auch nicht so viele Freunde. Das heißt, es ist doch sehr viel allein, sehr viel selbstmotiviert, sehr viel Arbeit auch. Und also Arbeit heißt halt Videos machen, trainieren, gehen, also sehr schöne Art von Arbeiten, aber viel, sagen wir mal, produktiv sein. Und mir ist das heute nochmal ganz stark aufgefallen, auch als Jugendliche habe ich ja immer schon sehr viel gemacht. Also ich hatte ja Leistungssport zusätzlich zu meiner Schule und ich hatte auch in der Schule sehr viele Fächer gewählt. Also ich war auf jeden Fall jemand, der auch viele Sachen gemacht hat. Ich war noch im Chor und ich war eine Zeit lang auch in der Schülerzeitung und ich habe irgendwie so viele verschiedene anderen Aktivitäten drumherum irgendwie auch noch gemacht. Also ich habe immer so versucht, alles mitzunehmen, was man mitnehmen konnte. Und ich war eigentlich immer am besten und am produktivsten, aber auch am glücklichsten, wenn ich viele Sachen um die Ohren hatte und wenn ich immer nur eine bestimmte Zeit hatte, um irgendwas fertigzustellen. Also wenn ich zum Beispiel wusste, ich komme jetzt aus der Schule nach Hause und ich habe jetzt genau 1,5 Stunden Zeit, um meine Hausaufgaben zu machen, weil ich dann ins Training fahre und heute Abend bin ich zu müde, um die Hausaufgaben zu machen oder dann habe ich auch keine Lust mehr oder zu spät oder so. Das heißt, ich hatte dann nur diese 1,5 Stunden und habe es in der Zeit dann auch fertig gemacht. Und dann ist mir auch schon in dem jungen Alter recht oft aufgefallen, dass wenn ich 3 Stunden hatte, um die Hausaufgaben zu machen, dann hätten sie mich auch 3 Stunden gebraucht. Aber wenn ich nur 1,5 hatte, dann musste ich es in 1,5 fertig kriegen. Und so ist es jetzt auch so ein bisschen, dass ich mir zum Beispiel vornehme, pro Tag möchte ich 2 Videos machen, ich möchte trainieren gehen und dann habe ich noch so ein paar andere Sachen auf der Liste von so Sachen, die man machen muss. Wenn ich einen ganz vollen Tag habe und mich noch gleichzeitig auch noch mit Menschen treffe und vielleicht noch einen Call habe und vielleicht noch irgendwie irgendein Meeting habe oder so, dass ich dann trotzdem meine Aufgaben fertig kriege, die kriege ich dann aber so zwischendurch fertig und ich bin am Ende vom Tag irgendwie viel glücklicher, weil ich viel mehr gemacht habe. Aber wenn ich den ganzen Tag frei habe und meine Aufgaben mache, dann mache ich die zwar, aber dann mache ich die so ineffizient oder meistens auch auf den letzten Drücker und dann denke ich mir so, oh, eigentlich war das voll unproduktiv. Und ich sage das jetzt gar nicht in der Hinsicht von die Gesellschaft heute muss so produktiv sein und so, sondern eigentlich mehr in der Hinsicht von, ich weiß, wie ich funktioniere und ich weiß, dass ich einfach besser funktioniere mit vielen Dingen. Und es müssen ja gar nicht alles Arbeitssachen sein. Also es ist ja auch genauso schön, wenn ich sage, hey, ich treffe mich zum Abendessen mit der Person, ich treffe mich zum Kaffee mit der Person oder ich mache noch irgendeine Aktivität. Also es können ja auch Freizeitsachen sein, aber dass ich einfach ein bisschen mehr mir von außen her Aufgaben gebe, das hilft mir total. Und es war jetzt dieses Wochenende und letztes Wochenende ein bisschen zu wenig und ich freue mich sehr, weil ich nächste Woche wegfahre, da habe ich nämlich meinen Wettkampf und die Woche drauf habe ich auch eine Gala, die ich spiele in Deutschland, das heißt, da fahre ich auch weg und dann werde ich immer auch im Anschluss dann vielleicht noch ein paar Tage länger bleiben oder noch mir ein paar andere Aktivitäten suchen und ich glaube, das wird mir sehr gut tun, ein bisschen mich zu bewegen und nicht nur hier in Paris zu sein. Ob dann die Podcast-Folgen auch von anderen Orten aufgenommen werden, das wird sich dann herausstellen. Vielleicht nehme ich die dann immer wieder auf, wenn ich schon wieder zu Paris bin, aber es könnte schon sein, dass die von unterwegs kommen. Auf jeden Fall einige spannende Sachen, die in den nächsten Wochen passieren werden. Nachdem die letzte Folge ja eine Special Moulin Rouge Solo-Folge war, ist diese Folge wieder eine klassische, schöne Wohlfühlfolge. Ich sitze hier auf meiner Couch, es ist natürlich wieder Samstagabend. Man hätte die Folge ja schon viel früher aufnehmen können, aber wieso nicht das Ganze am Samstagabend machen? Aber ich habe noch viel Energie, mir geht es gut, ich hatte einen schönen Tag heute, ich habe trainiert. Denn nächste Woche ist ja der Wettkampf und ich habe einige Fragen von euch, einige Sprachnachrichten, einige Internetfragen und ich dachte, wir machen uns das mal ein bisschen bequem und kuschelig und ich erzähle euch ein bisschen aus meinem Leben. und Dinge, die gerade in meinem Kopf rumschwirren. Es gibt ein großes Thema, was mich diese Woche ganz stark begleitet hat. Eigentlich begleitet mich das schon seit längerer Zeit, aber diese Woche war das irgendwie so extrem und eigentlich wollte ich es auch gar nicht ansprechen. Und dann habe ich überlegt, okay, soll ich dazu ein Video machen, soll ich dazu kein Video machen? Ich werde so viel gefragt. Ist es zu privat, ist es zu persönlich? Wo, wie kann ich irgendwie darüber reden? Und dann habe ich irgendwie die Entscheidung getroffen, hey, ich kann doch im Podcast darüber reden. Im Podcast, die Leute, die sich die Zeit nehmen, um hier zuzuhören und hier jede Woche dabei sind, die verstehen vielleicht ein bisschen mehr oder es ist vielleicht ein bisschen, sage mal, intimer oder tiefer als so ein Video. Weil es ja manchmal schon so ist, dass die Videos, die ich produziere, jetzt auf den sozialen Netzwerken, die erreichen manchmal so das Core-Team. Also manchmal sind das so die, ich will jetzt nicht sagen so die Die-Hard-Fans, aber halt, ja, sagen wir das Core-Team. Also manchmal erreicht es euch, die schon sehr lange mit dabei sind und die irgendwie auch viele Details wissen und so. Und manchmal gibt es aber Videos, die irgendwie weiter in größere Kreise gehen oder die einfach mehr Leute erreichen, die jetzt nicht ganz so dicht mit dabei sind. Und es gibt Themen, die sind besser irgendwie zu besprechen mit Leuten, die schon längere Zeit dabei sind, weil man manchmal sonst auch irgendwie ein Fass aufmacht für Leute, die das eigentlich gar nicht so interessiert. Gut, ich habe jetzt lange um den heißen Brei rumgeredet. Es geht darum, dass ich manchmal Videos mache mit anderen Leuten. Und jedes Mal, wenn ich Leute frage, ob sie in meinen Videos sein wollen, werde ich immer fragen, ob sie Lust haben dazu. Und es sind immer Leute, die Lust haben, das zu machen. Also ich werde nie irgendwie jemanden zwingen, im Video zu sein. Und auch andersrum gibt es manchmal Menschen, die sind in meinen Videos und dann sehen sie es irgendwann nicht mehr, weil sie keine Lust mehr haben. Und es gibt dafür 1000 Millionen Gründe, warum jemand keine Lust mehr haben kann, in meinem Video zu sein. Und deswegen kann ich es natürlich verstehen, wenn Leute immer wieder vorkommen und irgendwie auch eine Rolle spielen in meinen Videos, dass man sich dann wünscht, dass die wiederkommen. Aber es sind halt nicht alle Leute, die in meinen Videos sind oder waren, öffentliche Personen. Also ich sehe mich als öffentliche Person, ich suche das auch, ich gehe auch aktiv auf die Presse zu. Ich kann auch aktiv entscheiden, was ich poste, was ich erzähle, wie viel ich zeige aus meinem Leben, wie viel ich nicht zeige. Das ist ja auch alles von mir selber geschnitten und selber sozusagen dann auch kuratiert. Das heißt, ich kann auch ganz genau entscheiden, wie ich mich zeige, was ich alles zeige. Und ich glaube, ich zeige auch sehr viel von meinem Leben, weil es natürlich auch, klar, es ist hauptsächlich mein Beruf, aber dann ist es halt so ein Lifestyle-Job. Das heißt, es ist auch einfach sehr viel Privates dabei, aber es gibt so eine ganz enges Privates, was ich mich dann irgendwann entschieden habe, das nicht zu zeigen. Und was andere Leute zeigen oder nicht zeigen wollen in meinen Videos, ist komplett denen überlassen. Das heißt, wenn ich mal irgendwelche Videos mit jemandem gemacht habe, die Person es aber jetzt nicht mehr möchte, dann ist es ganz in Ordnung und dann kann die auch einfach gehen und dann muss man da kein großes Trararo machen. Dann muss man auch das nicht groß ankündigen oder irgendwie entschuldigen oder erklären, sondern die Videos, die ich mache oder so sehe ich das, die Videos sind alles meine Videos und ich zeige so viel, wie ich möchte und ich beantworte die Fragen zu mir, die ich möchte, die ich nicht möchte. Aber ich werde niemals für jemand anderen reden. Das heißt, wenn irgendwelche Fragen gestellt werden zu anderen Personen in meinen Videos, dann werde ich die nicht beantworten. Es gibt andere Leute, die auch ihre eigenen Kanäle haben und dann auch ihre eigenen Videos posten oder auch nicht posten und die können selbst entscheiden, was sie machen wollen. Und wenn dann irgendwelche Fragen aufkommen, was irgendjemand anderes gerade macht, dann ist es für mich sehr viel einfacher, wenn die Leute direkt gefragt werden und nicht ich. Ich glaube, es ist ziemlich klar, um was es geht. Das heißt, wenn ihr seht, dass es unter meinen Kommentaren oder unter meinen Videos immer wieder die gleichen Kommentare gibt zu irgendwelchen Leuten und ich die nicht beantwortet habe oder mal irgendwo anders beantwortet habe, dann dürft ihr das auch beantworten. Also ihr dürft auch gerne sagen, hey, guck mal, die Person hat ihren eigenen Account, da könnt ihr mal gucken, was die macht in die Richtung. Weil es für mich sehr schwierig ist, ja, gerade über Leute zu reden, die halt nicht in der Öffentlichkeit stehen. Und ich kann halt natürlich auch verstehen, dass man sich wünscht, dass irgendwelche Personen wiederkommen oder dass man halt Updates hat zu anderen Leuten, die in meinen Videos drin waren. Aber jeder darf selbst entscheiden, ob er mit dabei sein möchte oder nicht. Und das möchte ich auch respektieren. Deswegen war das mal so eine kleine Parenthese, die ich jetzt mal einmal so aussprechen wollte. Eigentlich habe ich mir überlegt, man kann Themen auch einfach nicht ansprechen. Und ich glaube, das ist dann auch irgendwann klar, wenn man irgendwie ein Thema nicht anspricht, dann möchte man darüber vielleicht auch nicht reden. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass wenn ich eine öffentliche Person bin und immer wieder irgendwelche Sachen erzähle, dass da natürlich Fragen aufkommen. Von dem her, glaube ich, habe ich das jetzt beantwortet und ich glaube, ihr habt auch verstanden, um was es geht.
Hallo Lea, ich bin Jacqueline. Ich folge dir noch gar nicht so lange, aber ich finde es sehr spannend, vor allem, weil es so ein sehr spezieller Lebensweg ist, den du ja gehst und gegangen bist, auch in der Vergangenheit. Und ich bin selber in so einer ein bisschen speziellen Situation. Und zwar mache ich eine Ausbildung zur Hundeosteopathin, habe da auch eine Schule, an der ich eben einmal im Monat so ein Wochenendseminar habe. Und bin jetzt so ein bisschen in der Situation, dass ich einfach dadurch, dass ich nicht regelmäßig zu einer Schule gehe und ja auch umgezogen bin und so, nicht so richtig Anschluss habe bis jetzt. Und ich wollte dich mal fragen, weil du ja auch viel reist und viel auch neue Menschen triffst und so, ob du irgendwelche Tipps hast, wie du so in so eine Situation reingehst und vielleicht auch irgendwelche so, keine Ahnung, Gesprächseinstiege oder sowas. Was sind so Sachen, die du irgendwie machst, vielleicht auch dich selber mental irgendwie darauf vorbereitest oder so, wenn du in irgendwelche neuen Menschengruppen reingehst. Und ich meine, das ist natürlich auch abhängig so, vielleicht brauchst du das gar nicht so sehr. Aber wenn du irgendwelche Tipps hast, dann würde ich mich sehr freuen.
Oh ja, das ist eine sehr coole Frage. Wie gehe ich auf Leute zu, beziehungsweise habe ich da irgendwelche Hacks gelernt über die Jahre hinweg? Ich würde sagen, ja, habe ich. Es ist wirklich oft so, dass ich in neue Gruppen reinkomme, neue Leute treffe. Einfach alleine schon jedes neue Projekt sind meistens sehr viele neue Leute. Und eine Sache, die ich seit einigen Jahren jetzt mache, ist, dass ich aktiv auf die Leute zugehe, von vornherein sage, hi, ich bin Lea, wie heißt du? Und mir dann auch versucht, den Namen zu merken. Und dann kann man diesen klassischen Trick machen, dass man am Anfang in den ersten 3-4 Minuten den Namen regelmäßig sagt. Also wenn du sagst, hey, Jacqueline, also ich frage dich halt, hi, ich bin Lea, wie heißt du? Sagst du Jacqueline und sagst, ah, Jacqueline, schöner Name, woher kommst du? Und dann wirst du sagen, ja, ich komme aus wo auch immer du herkommst. Und dann werde ich nochmal sagen, Jacqueline, richtig? Und dann ist ja, Jacqueline. Und dass du sozusagen den Namen irgendwie so 4-5 Mal wiederholst, sodass man den erinnert. Und dass du dann das nächste Mal, wenn du die Person wieder siehst, die mit dem mit dem Vornamen ansprichst, das macht direkt schon so eine Verbindung. Also wenn Leute wissen, dass man den Namen kann von der anderen Person, das macht einen riesen Unterschied. Und ich glaube, auch die zweite Sache ist, dass alle Leute haben so ein bisschen so eine Berührungsangst ganz am Anfang. Und wenn man jemanden hat, der das Eis direkt bricht und einfach direkt auf die Leute zugeht, dann ist es auch für die andere Person viel angenehmer. Also die traut sich dann auch direkt von vornherein viel mehr. Und ganz am Anfang würde ich eigentlich ziemlich banale Fragen stellen von, hey, woher kommst du und wieso interessierst du dich für diesen Beruf oder wie lange machst du das schon oder kennst du jemanden hier oder wie auch immer. Du kannst auch direkt irgendwas erzählen von deiner eigenen Unsicherheit, also irgendwas, was dich unsicher macht, das kreiert auch direkt so eine Verbindung. Also sagen wir jetzt zum Beispiel jetzt das letzte Projekt, wo ich auf Leute zugegangen bin, wo ich niemanden kannte. Das war bei meinem Cirque du Soleil Job in Indien. Da hatten wir ja 2 Wochen Training in Montreal und ich kannte von allen Leuten, ich kannte eine Artistin ein bisschen. Und alle anderen Leute kannte ich nicht. Und was ich da aber gemacht habe, ist, ich bin reingekommen und genau so, hallo, ich bin Lea. Es ist natürlich ein Vorteil, Artisten und Leute im Showbusiness sind alle recht sozial, aber nicht alle unbedingt, aber vom Typ her haben alle das auch schon öfter mitgemacht. Deswegen kommt es dann schon auch von beiden Seiten. Aber dass man reingesagt, hallo, ich bin Lea und dann lernst du jemanden kennen und dann würde ich sofort erstmal versuchen rauszufinden, was deren Aufgabe ist in diesem Projekt. Weil man hat ja nicht nur Artisten, sondern man hat dann ja auch Techniker und dann hat man Leute aus der Produktion, dass man Leute aus den Kostümen und dass man dann sozusagen, okay, du bist die Person von den Kostümen und dass man dann als nächstes fragt, ah, mit wem arbeitest du zusammen? Und dann werden die sagen, ich arbeite zusammen mit der Person und mit der Person. Und dann kommt man direkt ins Gespräch mit diesen anderen Personen und dann versucht man dann, den Namen sich zu merken. Und dann gibt es meistens, in deinem Fall ist es vielleicht nicht so der Fall, aber in meinen Projekten gibt es meistens eine Hierarchie. Das heißt, du wirst dann rausfinden, okay, wer ist der Chef von den Kostümen und wer sind die Schneider drunter? Das gleiche für die Produktion, das gleiche für Stage Management. Das heißt, man kann dann sozusagen schon fragen, okay, habt ihr schon mal zusammengearbeitet auf einem Projekt oder das ist euer erstes Projekt zusammen oder wen kennst du hier schon oder solche Fragen, dass du dann auch so Verbindungen direkt rausfindest zwischen den Leuten. Und bei den Artisten frage ich dann meistens, was sie für eine Disziplin machen. Das ist auch sagt auch meistens sehr viel über die Person aus. Also ein Jongleur oder ein Handstandartist, das sind Typen Mensch, andere Typen als Akrobaten oder Tänzer oder da kann man schon sehr viel ableiten von einfach nur, was sie für eine Disziplin machen. Und dann würde ich auch immer fragen, was sie gerade gemacht haben, was ihr letzter Job war, was sie als nächstes machen werden. Dass man auch so ein bisschen guckt, ob man nicht Sachen schon gleichzeitig schon gemacht hat. Also gibt es nicht irgendwelche Projekte, die sie schon gemacht haben, die man selber auch schon gemacht hat in der Vergangenheit. Und ich glaube, in dem Fall würde man es übertragen in die gleiche Richtung. Also du sagst, okay, wieso bist du an dieser Schule? Hast du dich schon mal bei einer anderen Schule beworben? Oder wieso möchtest du diesen Job machen? Oder ich meine, das ist schon sehr speziell, was du sagst mit Hundetherapeutin. Ne? Ich muss das nochmal zurückspulen. Hundeosteopathin, ich habe es nochmal zurückgespult. Das ist ja schon eine Art Mensch, sagen wir mal so, die schon damit konfrontiert worden ist, was zu machen, was jetzt nicht so viele Leute machen. Das heißt, zum Beispiel ein guter Einstieg hier wäre zu sagen, hey, macht das jemand in deiner Familie oder wie bist du auf diesen Job gekommen oder hast du Haustiere oder was denken deine Freunde über deinen Job oder so, solche Fragen. Das ist dann direkt eine Verbindung, weil natürlich kann ich mir gut vorstellen, dass Menschen, die sagen, sie wollen Hundeosteopath werden, dass die, wenn die das auf irgendeiner Party erzählen oder im Freundeskreis erzählen, dass ähnliche Reaktionen kommen werden von den Leuten drumherum. Ganz ähnlich, wie wenn man Zirkusartistin werden wird. Man sagt, hey, ich möchte Zirkusartistin werden, dann denken die meisten Leute, okay, ist das überhaupt ein richtiger Beruf? So, das ist hier wahrscheinlich ein ähnlicher Fall. Und aber dann triffst du ja auf Leute zusammen, die alle diese Entscheidung getroffen haben, die alle wissen, doch, das ist ein richtiger Beruf. Und das verbindet ja auch ganz stark. Das heißt, wenn du da irgendwelche Möglichkeiten findest, Verbindungen zu knüpfen unter den Menschen, dann entsteht es einfach viel schneller, dass man so eine Connection hat. Und gerade wenn du sagst, du triffst dich auch nur alle paar Wochen, wenn du dann wiederkommst und dich dann an den Namen erinnerst von der Person oder so, hilft das natürlich ganz stark. Es gab jetzt in Indien auch Leute, so weit bin ich nicht gegangen, aber es gab Leute, die haben sich dann auch alle Namen aufgeschrieben. Also es gibt meistens so ein Projektbook, wo alle Leute mit Bild und Namen drin sind und die haben dann abends, am ersten Abend irgendwie alle Leute auswendig gelernt oder schon im Voraus oder so. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich habe mir Mühe gegeben, mir die Namen zu merken mit den Leuten, mit denen ich geredet habe. Und das könntest du natürlich auch machen, dass du sagst, hey, dieses Wochenende lernst du so und so viele Leute kennen, schreibst dir das vielleicht auf und merkst dir die Namen. Und wenn du nächstes Mal kommst, dann weißt du die Namen noch und hast sozusagen dann schon eine kleine Connection. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Aber ich glaube, der größte Tipp ist, dass es von beiden Seiten schwer ist. Also wenn du auf jemanden zugehst, dann wird sich die Person total freuen, weil die Person es dann nicht machen muss. Und die wenigsten Leute machen das gerne oder für die wenigsten Leute ist es einfach. Von dem her, wenn du es einfach machst und dich dran gewöhnst, dann wird es auch über Zeit leichter werden und die andere Seite wird immer dankbar sein.
Hallo liebe Lea, hier ist nochmal Rose. Erstmal vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage im vorletzten Podcast. Und ich habe tatsächlich noch eine weitere Frage, die mir die Tage aufgefallen ist. Ich wohne nämlich zufällig gar nicht so weit weg von Göttingen und würde dich deswegen super gerne besuchen bei der WM. Und habe mich jetzt gefragt, als ich in die Tickets geguckt habe, ob du schon weißt, ob du tatsächlich an allen 5 Tagen, die es glaube ich sind, irgendwas zeigen wirst oder ob du das auf 1 bis 2 Tage reduzieren kannst. Vielleicht weißt du ja schon, an welchen Tagen das Zierrad dran ist. Und ja, dann würde ich für diese Tage mir ein Ticket besorgen.
Also ich freue mich auf jeden Fall riesig, wenn du, Rose, oder wenn ihr zu den Weltmeisterschaften in Göttingen kommt. Ich glaube, es wird auch ein cooles Event. Man darf nicht vergessen, es ist keine Show, sondern es ist ein Wettkampf. Es ist vom Vibe her anders, aber ich glaube, es wird sehr spannend, ich glaube, es wird sehr emotionengeladen sein und ich glaube, es ist bestimmt was Tolles und ich werde mir auch Mühe geben, euch auch dort treffen zu können, wahrscheinlich dann immer am Abend, also nicht vor den Wettkämpfen, sondern halt am Ende des Tages. Die Weltmeisterschaften finden statt vom 1. bis zum 4. Juli und man darf nicht vergessen, das sind Zierrad-Weltmeisterschaften, aber auch Rhönrad-Weltmeisterschaften, beziehungsweise eigentlich eher andersrum. Das sind die Rhönrad-Weltmeisterschaften, aber auch die Zierrad-Weltmeisterschaften. Und Zierrad findet aber nur an 3 Tagen statt, nämlich nur am Donnerstag, den 2., Freitag, den 3. und Samstag, den 4. Und an jedem Tag gibt es eine andere Art von Wettkampf und auch für Samstag muss man sich qualifizieren. Am Donnerstag, den 2., werde ich auf jeden Fall mitmachen. Das ist der richtige Wettkampf in Anführungszeichen. Da wird das Technical Programm und das artistische Programm gezeigt. Und da werden die Medaillen vergeben für, ich glaube, das nennt sich dann All Around. Also, dass man halt beide Küren gezeigt hat und dann die Person mit den meisten Punkten von beiden Küren gewinnt an dem Tag. Da gibt es Medaillen. Aber zusätzlich werden die 5 Besten von diesem Donnerstag kommen ins Finale. Das ist am Samstag. Und da wird nur noch das artistische Programm gezeigt. Und da gibt es auch nochmal Medaillen für. Das heißt, im besten Falle komme ich am Donnerstag unter die besten 5 und darf dann nochmal am Samstag mein artistisches Programm spielen. Die interessante Sache ist, dass ich glaube, meine Stärke ist eher im Artistik. Ich glaube, das Technical kann ich auch sehr gut, aber Artistik ist meine Stärke. Das heißt, mein Ziel ist es wirklich zu sagen, am Donnerstag möchte ich unter die ersten 5 kommen. Wenn es besser ist, also wenn es eine Medaille ist, schön. Aber wenn nicht, ist nicht so schlimm, weil dann am Samstag kann ich mein artistisches Programm zeigen. Wenn ich am Donnerstag aber total verkacken sollte, was natürlich immer sein kann, ne? Es gibt Stress, es gibt viele Faktoren, die damit reinspielen. Es gibt ja auch manchmal also Stürze im Sierrat, ist so ein bisschen wie beim Eiskunstlauf auch. Wenn man stürzt, dann gibt es sehr große Abzüge und sowas kann halt auch schon mal passieren. Und dann kann es auch mal passieren, dass man nicht unter die Top 5 kommt. Das heißt, dann würde ich am Samstag nicht drankommen. Am Freitag, an dem 3., gibt es noch ein anderes Event. Das ist das Battle. Da trete ich auch an. Da ist es, ich glaube, weil der fertige Zeitplan ist noch nicht draußen, aber letztes Jahr war das so, dass es am Morgen, am Freitagmorgen, gab es die Qualifikation, wo im Prinzip in verschiedenen Gruppenphasen Leute gegeneinander angetreten sind. Jeder hat 30 Sekunden Zeit und dann wird immer wieder jemand rausgekickt und man kommt immer weiter. Und am Ende vom Tag war dann das Finale. Wie genau der Zeitplan ist, weiß ich nicht. Aber ich werde auf jeden Fall mitmachen. Auch da ist die Frage, wie lange bin ich mit dabei? Das hängt so ein bisschen davon ab, wer gegen mich battelt. Das ist Frauen und Männer zusammen. Das kann auch da mal passieren, dass man da irgendwie früher aussteigt als geplant. Aber im besten Falle ist man da auch bis zum Ende mit dabei und man kann auch dafür eine Medaille gewinnen. Das heißt, es gibt wirklich am Ende von diesen Weltmeisterschaften 3 verschiedene Goldmedaillen, die man gewinnen kann, 3 verschiedene Silbermedaillen und 3 verschiedene Bronzemedaillen. Das heißt, man kann im besten Falle auch mit 3 Medaillen nach Hause gehen. Ich habe ja von vornherein gesagt, ich möchte so nicht zu stark denken. Natürlich würde ich es toll finden, mit der Medaille nach Hause zu gehen, aber ich glaube, es ist ganz gefährlich, wenn man sich darauf konzentriert und sagt, hey, ich möchte unbedingt eine Medaille oder ich möchte unbedingt gewinnen. Einfach weil es eine Sportart ist, die sehr jung ist, die habe ich das nicht letztes Mal schon nicht richtig sagen können? Werte-Richtlinien haben sich verändert. Nee, es heißt anders. Aber die Wertung hat sich verändert, also die Regeln haben sich verändert und es wird jetzt an diesem Wochenende, dieses nächste Wochenende, der erste Wettkampf mit diesen neuen Regeln. Das müssen ja nicht nur die Turner und Turnerinnen lernen, sondern auch die Kampfrichter und Kampfrichterinnen. Und man muss dazu sagen, wie gesagt, das ist ein kleiner Sport und es ist so, dass die Leute teilweise halt auch nicht so viel Erfahrung haben, weil es einfach noch sehr, sehr jung ist alles. Deswegen kann man da auch, wenn man sagt, ich möchte unbedingt gewinnen, ist es total gefährlich, wenn man das total abgibt an andere Leute, in andere Hände. Aber wenn man sagt, hey, ich möchte eine Kür machen mit so und so Schwierigkeit oder ich möchte das und das zeigen oder ich möchte ein neues Element reinbringen oder so und es mehr abhängig macht von sich selber, dann hat man da, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass man mit einem guten Gefühl rausgeht, sagen wir mal so. Und das ist, was ich mir vorgenommen habe. Ich habe mir vorgenommen, eine Schwierigkeit zu zeigen von 4,5, was schon wirklich schwer ist. Also ich habe jetzt im Moment bei diesem Testwettkampf mache ich eine Schwierigkeit von 4,3. Und es klingt so ein bisschen so, ja, dann sind es ja nur 2 Zehntel mehr. Aber das heißt, ich muss 2 Elemente austauschen gegen 2 schwerere Elemente. Und ich habe ja nur 10. Und die müssen zählen. Und es ist alles sehr viel schwerer, als es klingt. Ich habe noch Zeit dafür, ich habe total Bock drauf, ich bin gerade super inspiriert zu trainieren. Ich gehe gerade jeden Tag trainieren und ich habe auch richtig Lust, mir macht das auch richtig Spaß. Und ich bin gerade an so einer Stelle beim Training, wo ich merke, dass ich besser werde. Also dass ich wirklich merke, von Tag zu Tag werde ich besser. Und das macht total Spaß und es motiviert mich total. Und ich glaube, es ist auch realistisch, diese neuen Elemente auch dann zu zeigen. Und da habe ich auch richtig Bock drauf, die zu zeigen. Viele von diesen Elementen, die ich gerade übe, hat auch noch nie eine Frau bei Weltmeisterschaften gezeigt. Das heißt, das ist auch ein absoluter Ego-Push, das zu machen, also das auch zu zeigen, weil ich halt auch weiß, es ist was Besonderes und dass die Leute aus der Community auch verstehen, dass es echt schwer ist, hat man auch irgendwie nochmal so ein bisschen den Respekt insgesamt einfach aus der SIR-Community. Das finde ich auch schön und ich finde es auch total schön zu sehen, wie sehr man die Disziplin SIRAT pushen kann. Also man kommt so an das Limit von Tricks, die halt noch niemand gemacht hat. Das ist schon cool. Und das motiviert mich total. Von dem her, das sind so meine Motivatoren, zu sagen, hey, ich habe Bock, eine richtig schöne Kür zu zeigen, ich habe Bock, richtig Spaß zu haben, ich habe Bock, was Neues zu machen und diese ganzen Sachen. Deswegen, wenn du sicher sein möchtest, mich zu sehen, und du die Möglichkeit hast, auch am Donnerstag zu kommen, weil ich weiß jetzt nicht, ob das tagsüber ist oder ob man da arbeitet oder so, aber wenn du die Möglichkeit hast, Donnerstag am 2. zu kommen oder ihr, wer auch immer alles kommen möchte, das ist auf jeden Fall ein super Tag, weil ich da auf jeden Fall mitmache. Wenn du aber sagst, hey, ich kann am Donnerstag nicht, weil es unter der Woche ist, ich bin mir aber sicher, du kommst unter die besten 5, dann komm am Samstag, das wird natürlich auch mega, das ist das Finale. Und wenn du Bock hast, dir auch verschiedene Sachen anzugucken, irgendwie noch andere Sachen anzugucken, ist am 3. auch noch die Möglichkeit mit einem Battle, die, glaube ich, auch ganz spannend ist. Und für Leute, die sagen, boah, ich habe voll Bock, da das Ganze mitzunehmen, jeden Tag mit dabei zu sein, Lea anzufeuern, dann könnt ihr natürlich jeden Tag kommen. Zum Glück sind die Tickets nicht so teuer. Das heißt, ich glaube, zwischen 12 und 25 Euro oder so. Also es ist in Anführungszeichen bezahlbarer, als jetzt ins Moulin Rouge zu kommen oder so, was irgendwie 5-mal der Preis ist. Aber wie gesagt, es ist auch einen Wettkampf. Es ist nicht eine Show, es ist anders. Und auch Rhönrad, ich möchte jetzt hier niemandem auf die Füße treten, aber die Sportart Rhönrad wird sehr oft ohne Musik geturnt. Also es gibt einige Wettkämpfe mit Musik, aber viele auch ohne Musik. Und es ist dann manchmal doch ein bisschen lang. Das Tolle an Zier ist, dass die immer mit Musik geturnt werden. Also auch unsere Technical-Programm, wo die Musik nicht zählt, da ist aber trotzdem Musik im Hintergrund, sodass es einfach ein bisschen mehr Stimmung da ist. Und ich glaube, auf der Homepage kann man auch sehen, wann was, also wenn man auf das einzelne Ticket klickt, kann man auch sehen, was an dem Tag alles passieren wird. Genau. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr kommt. Und wie gesagt, ich werde dann auch versuchen einzurichten, dass wir uns dann auch sehen können am Ende vom Tag oder so. Aber das alles, Details erst ein bisschen später. Wie gesagt, das ist ja auch alles erst ein bisschen später.
Hallo Lea, ich höre jetzt deinen Podcast schon seit Beginn an und ich freue mich jedes Mal, wenn eine neue Folge rauskommt. Und ich habe mich letztens gefragt, wie das denn so für dich oder auch für andere Zirkusartisten ist, wenn man einen Partner hat und ob die Person dann eigentlich meistens auch aus dem Zirkus ist und dann mit einem mitreist oder ob man dann eine Fernbeziehung führt oder ob das jetzt zum Beispiel in deinem Leben einfach sich noch gar nicht so ergeben hat. Wenn du willst, kannst du da ja gerne mal was erzählen. Und auch, wie das dann ist, wenn man dann Kinder hat, ob die dann mitreisen und ob die dann ja Fernunterricht haben oder ob die dann meistens in ein Internat gehen. Und vielleicht auch, wenn du Lust hast, kannst du ja auch mal erzählen, ob du dir da schon Gedanken drüber gemacht hast, ob du mal Kinder haben willst und wie du das dann machen wollen würdest später mit deinen Kindern oder du dir denkst, dass das dann Probleme für die Zukunft wären.
Die gute alte Beziehungs- und Kinderfrage. Ich dachte, man darf Kinderfrage gar nicht mehr stellen. Darf man eigentlich gar nicht mehr, aber ist nicht so schlimm. Wir können darüber reden. Ich bin da offen. Ich habe da gestern sogar noch einen Podcast zugehört. Der Podcast von Stefanie Giesinger. Da hat sie sich mit Aminata Belli, glaube ich, hat sich unterhalten. Influencer aus der Szene. Ich weiß nicht, ob ich da auskennt. Ich bin eigentlich auch gar nicht so in der deutschen Influencer-Szene unterwegs. Aber es war ganz interessant, weil sie haben irgendwie so einen Rückblick gemacht über 100 Folgen von ihrem Podcast. Und da hatten sie auch das Thema kurz angesprochen, wie das denn heutzutage ist, dass man, ob man Frauen diese Frage stellen darf zu Kindern, ob man das heutzutage noch machen sollte. Weil natürlich, klar, Frauen ab einem bestimmten Alter vielleicht keine Kinder wollen oder sich gedrängt fühlen oder das schon mal ausprobiert haben, es aber nicht funktioniert hat und man oder sie andere irgendwie Erfahrungen hatten und das ein sehr sensibles Thema sein kann, nicht muss, aber kann und dass man deswegen versucht, das nicht mehr so viel zu fragen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt 33 und seitdem ich 30 geworden bin, ist es auf jeden Fall ein Thema, was ich auch viel schwieriger finde, wenn mich Leute fragen, weil immer so ein bisschen mitschwingt, du musst dich ja beeilen, wenn du Kinder willst. Und so sehr ich weiß, dass ich das nicht muss, schwingt es oft irgendwie doch mit. Und ich kann jetzt hier das beantworten, ja, ich hätte gern eines Tages mal Kinder und hoffe auch, dass es dann auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das weiß man ja immer nicht. Vor 10 Jahren hätte mich das gar nicht getriggert. Und vor 10 Jahren habe ich auch Leute gefragt, die Anfang 30 waren, ob sie irgendwann Kinder wollen und habe mir da irgendwie gar nichts bei gedacht. Und jetzt, wenn Leute mich das fragen, dann denke ich immer so, boah, ich muss mich fast rechtfertigen, dass ich noch keine Kinder habe, irgendwie so. Also vom Gefühl her ist es, ich habe noch keine Kinder, ich hätte aber gerne irgendwann Kinder. Und weil ich aber schon Anfang 30 bin, muss ich fast schon mit so einem Plan auf dem Tisch daherkommen. Und ich habe aber keinen Plan. Von dem her werde ich mal ein bisschen erzählen, wie das andere Leute machen, weil natürlich ist es mit so einem Job wie Zirkusartist sein nicht ganz so leicht vereinbart, Kinder zu haben, beziehungsweise auch eine Beziehung zu haben, ist anders. Und ich würde aber sagen, es ist nicht unbedingt schlechter. Also es ist nicht so, dass man das irgendwie nicht haben kann, sondern es ist einfach anders. Und genauso wie der Job anders ist, das ist ein Lifestyle-Job, ist halt auch eine Beziehung zu haben mit einem Zirkusartist, Zirkusartistin anders. Es gibt viele Duos, die in einer Beziehung sind. Und dann ist man halt die ganze Zeit zusammen. Und ich glaube, es ist auch irgendwie ziemlich cool, wenn man halt wirklich die ganze Zeit zusammen ist. Und ich kenne auch sehr viele Duos, die das so machen. Teilweise mit Kindern, teilweise ohne Kinder. Und das muss aber eine Beziehung sein, wo man so extrem gut ist, die ganze Zeit miteinander zu sein. Weil man wirklich, man arbeitet zusammen, man schläft meistens im gleichen Hotelzimmer, auf kleinem Raum, hat sehr wenig irgendwie Privatsphäre oder Zeit allein. Und ich weiß nicht, ob ich das könnte. Also ich glaube, die ganze Zeit zusammen würde ich auch irgendwie schwierig finden. Und sonst, was es sonst gibt, sind Artisten, also wenn man mit einem anderen Artisten zusammen ist, dass man zwei verschiedene Nummern hat, aber dass man sich immer zusammen buchen lässt. Also dass man sozusagen die eine Nummer nur kaufen kann, wenn man die andere Nummer auch kauft. Da kenne ich auch einige von. Das geht aber nur, wenn beide Nummern einigermaßen gleich gut sind. Also manchmal ist es schon so, dass man hat, okay, diese Nummer war ein bisschen schwächer. Ach so, ja, das ist der Partner oder die Partnerin von dem und dem. Ah, okay. Sowas gibt es manchmal, aber meistens ist es so, dass beide Nummern einfach krass gut sind und dann das für viele Booker auch von Vorteil ist, weil man dann halt weiß, okay, beide Artisten sind happy, man kann sich vielleicht ein Hotelzimmer sparen und solche Sachen. Dann gibt es aber auch viele Artisten, die sind mit Leuten zusammen, die keine Artisten sind. In die Kategorie falle ich auch. Ich war einmal mit einem Artisten zusammen, schon Ewigkeiten her, sonst immer Menschen, die keine Artisten sind oder Artisten waren. Das muss man halt vereinbaren irgendwie. Und es hängt natürlich sehr stark ab, was die andere Person für einen Job hat, wie flexibel der Job ist. Ja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube, sobald jemand selbstständig ist, macht es das leichter, weil man dann manchmal auch ortsunabhängig arbeiten kann. Aber es gibt da auch viele Szenarien. Also ich kenne auch andere Artisten, die mit Leuten zusammen sind, die keine Artisten sind und es funktioniert wunderbar. Die haben eine Base und dann reist der oder die Artistin halt immer hin und her. Man ist manchmal auch nicht Artist für immer, sondern macht das eine Zeit lang und wechselt dann in eine andere Jobsphäre. Ich kenne auch Artisten, die haben sich irgendwann entschieden, nicht mehr zu arbeiten als Artisten, weil sie dann irgendwie Familie gegründet haben. Ich glaube, das muss jeder ganz stark für sich selbst entscheiden, wie man das machen möchte. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, ist zu wissen, dass man das kann. Also dass egal, wie man sich entscheidet oder was man machen möchte, dass es schon möglich ist, das alles zu vereinbaren. Man muss halt irgendwelche Kompromisse eingehen. Artisten, die Kinder haben, kenne ich auch einige, die mit dem Kind mittouren. Wo das Kind mittourt. Also gerade bei so Shows wie beim Cirque du Soleil oder so, kann man das Kind auch einfach mitnehmen. Und die machen dann Homeschooling zum Beispiel. Ich kenne aber auch andere Artisten, die haben eine Base, wo die Kinder sind. Also die haben ein Haus und die Kinder sind in dem Haus und die gehen dann zur Schule. Und die Eltern sind halt manchmal nicht da. Und dann haben sie halt irgendwie Nannies oder die Eltern von den Eltern, die aufpassen oder so. Solche Szenarien oder solche Sachen gibt's auch. Und dann sind halt die Kinder und das Haus ist so das Zentrum und alles andere ist drumherum. Dann kenne ich aber auch Familien, die vielleicht längere Jobs annehmen und dann die Kinder immer wieder umziehen. Und das geht auch. Ich glaube, es ist auch ein bisschen abhängig, was das für Kinder sind, wie alt die sind, wie offen die sind. Aber die meisten Zirkuskinder, die können halt voll viele Sprachen und haben schon voll viel von der Welt gesehen und haben schon viele Menschen kennengelernt und sind super offen und super smart. Also es ist meistens schon auch irgendwie eine sehr coole Art aufzuwachsen, aber es ist halt auch abhängig fürs Kind. Es gibt einige Kinder, die können sowas sehr gut und die reisen sehr gerne immer weiter und es gibt andere Kinder, die können das gar nicht und die brauchen irgendwie wirklich ihre Routine. Ich glaube, früher hatte ich eine romantischere Vision, wie man das vereinbaren kann und wie das funktionieren kann. Ich glaube, meine Vision ist jetzt sehr viel realistischer und ich glaube, ich bin jetzt auch an dem Punkt, wo ich auch meine Art zu touren verändern werde oder auch schon dabei bin zu verändern, also dass ich einfach nicht mehr so viele Shows spiele insgesamt, dass ich weniger Projekte mache, dafür coolere Projekte, mehr so eigene Projekte und dass man dazwischen einfach auch mehr Zeit hat, um sich irgendwas aufzubauen, ein Nest aufzubauen, einen Ort aufzubauen und ich glaube, so würde ich das dann irgendwann auch machen, dass ich halt mein Zuhause habe und dann da. Aber das, wenn das dann soweit ist, dann kriegt ihr das alles mit. Das zu planen ist sowieso ziemlich unmöglich. Von dem her werden wir dann sehen, was passiert. Ah, dann habe ich noch ein paar Fragen hier von Social Media. Eine, die ich gut finde, habe ich Angst vor Verletzungen, zum Beispiel im Trampolinpark oder wenn ich irgendwie andere coolen Aktivitäten mache? Nein, habe ich nicht. Beziehungsweise ich weiß, was ich kann, was ich nicht kann. Und ich gehe keine dummen Risiken ein. Also ich würde zum Beispiel jetzt irgendwie nicht Skifahren gehen, aber nicht, weil Skifahren gefährlich ist, sondern weil ich nicht gut Skifahre. Ich bin irgendwie mein Leben 3-mal Skifahren gegangen. Da ist natürlich das Risiko, dass da was passiert, dass ich das nicht einschätzen kann, viel zu groß. Ich kenne andere Artisten, die gehen Skifahren, weil die schon seit Kind immer Skifahren gehen. Und da ist das Risiko zwar auch präsent, aber die kennen ihren Körper, sie wissen, wie sie den pushen können. Und da machen sie das. Und ich weiß zum Beispiel im Trampolinpark, mit der Erfahrung, die ich bisher habe, ich weiß, was ich kann, was ich nicht kann. Und ich weiß, wie viel Risiko ich eingehen kann, beziehungsweise was das Schlimmste passiert, also das Schlimmste, was passieren kann, kann man irgendwo so einschätzen. Und ich glaube, wenn man sich gar nichts mehr traut, also wenn man gar nichts mehr macht, ist es auch schlecht, weil man muss ja auch irgendwo, man kann es ja auch immer nur einschätzen, wenn man auch seine Erfahrungswerte hat. Also man muss so ein bisschen austesten, aber man muss das Ganze in einem guten und gesunden Rahmen machen. Und es wird immer irgendwelche Sachen geben, die ich nicht mache. Gerade irgendwie draußen oder wenn ich ein Glas Alkohol getrunken habe oder ja in Situationen, wo ich es einfach nicht gut einschätzen kann, auch wenn mich andere Leute pushen oder so, dann eher wahrscheinlich nicht. Aber wenn ich weiß, dass das da liegen überall Matten und ich habe schon mal einen Salto gemacht im Trampolinpark, da kann eigentlich nichts passieren, dann ist es kein Problem. Und ich glaube, die einzige Sache, auf die ich, die ein bisschen, Anführungszeichen, gefährlicher ist, ist, wenn man zu viel macht an einem Tag. Also das ist das, was eher passieren kann. Wie jetzt, du meinst jetzt irgendwie Trampolintag, da war ich im Trampolinpark und abends habe ich halt noch Shows gespielt oder am Tag noch. Und dass man halt aufpassen muss, dass man nicht dann zu müde wird für die Shows und sich dann in den Shows verletzt. Das ist eigentlich fast ein größeres Risiko oder eine größere Gefahr, als dass ich mich im Trampolinpark verletze. Aber ja, ich glaube, mit der Zeit ist man auch, man ist vorsichtiger in Hinsicht von, man überlegt sich besser, ist das jetzt dumm oder kann ich das? Das überlegen sich vielleicht andere Leute nicht so stark, aber ich schränke mich kaum ein mit Dingen, die ich irgendwie machen möchte. Und dass ich sage, ich möchte das jetzt machen, aber mach's nicht, weil es irgendwie gefährlich ist, das gibt's eigentlich so gut wie gar nicht. Dann ist hier eine coole Frage. Hast du als Artistin auch manchmal Imposter-Syndrom? Imposter-Syndrom ist, wenn man das Gefühl hat, dass man irgendwie nicht so gut ist, wie man sein sollte. Also, dass man da nicht hingehört. So ein bisschen so, wie wenn ich jetzt sagen würde, eigentlich gehöre ich nicht ins Moulin Rouge, eigentlich bin ich nicht gut genug dafür. Oder eigentlich bin ich nicht gut genug an der Zirkusschule oder so. Dass man sich immer schlechter denkt, als man eigentlich ist. Ich glaube, die Zeiten sind irgendwie vorbei. Ich glaube, das sind Sachen, die hat man irgendwie, wenn man jünger ist, mehr. Wenn man älter ist und mehr Bestätigung gekriegt hat über die Jahre hinweg und auch mehr weiß, was man kann, dann geht sowas weg. Ich glaube, ich hatte das auch gar nie so stark. Also ich kenne Menschen, die haben das viel mehr. Ich glaube, man kann deshalb, egal ob man Artistin ist oder ob man Lehrer ist oder was auch immer. Ich glaube, das ist was ganz Menschliches. Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, dass man sich halt vergleicht mit anderen Leuten oder sich vergleicht mit, ich müsste jetzt so und so gut sein für diesen Job oder so und so weit für dieses Alter oder dass man einfach irgendwelche komischen Sachen aus der Gesellschaft oder aus irgendwelchen Filmen oder aus irgendwelchen Referenzen so übernommen hat für sich und sich da irgendwelche komischen Richtlinien gegeben hat. Und ich glaube, was man nie vergessen darf, ist, dass es wird nicht die Person gebucht, die am besten ist, sondern es wird die Person gebucht, die am besten ist, die man dann kennt. Also es ist immer so eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Es ist nicht die Person, die die besten Tricks kann, sondern es ist halt die Person, die auf der Bühne am sympathischsten ist oder die beste Präsenz hat. Es ist aber auch nicht nur die, die die beste Präsenz hat, sondern auch die beste Präsenz hat und den besten Media-Auftritt. Und es ist immer so eine Kombination aus vielen Dingen. Und ich glaube, man verkrampft immer ganz stark in eine Richtung. Also, dass man dann sagt, okay, ich habe aber den und den Trick nicht und deswegen kriege ich den und den Job nicht, das ist meistens gar nicht der Fall. Und es sind meistens irgendwelche komischen Sätze, die man sich selbst so gesagt hat und die aber eigentlich gar nicht stimmen. Ein großes Thema, was ich hatte, ein großes Thema, was ich hatte, war immer ja über Jahrzehnte hinweg, dass ich immer das Gefühl hatte, ich bin gut im Zierrat, aber ich bin richtig gut im Sierra Duo. Und ich war so, okay, im Sierra Duo gehören wir zu den Besten der Welt. und sind irgendwie in den Top 3 oder vielleicht sogar die Besten der Welt. Und im Sierat hatte ich immer das Gefühl, ich bin gut, aber ich bin halt so unter den Top 20. Und habe mich immer so ein bisschen versteckt hinter dem Duo, anstelle des Solo weiterzuentwickeln. Also anstelle zu sagen, ich bin nur unter den Top 20, aber ich bin da dran, das zu verändern oder ich arbeite noch stärker, um noch besser zu werden, habe ich irgendwie immer so das so angenommen als so wie so eine fertige Sache, also wie man das gar nicht mehr verändern könnte, sondern ja, ich bin halt nicht so gut, so in Anführungszeichen, ganz komisch. Und wie sich das verändert hat, war, dass ich dann meinen ersten Job gebucht habe als Solistin beim Cirque du Soleil, also dass mir Leute von außen gesagt haben, hey Lea, du bist im Solo gut genug für Cirque du Soleil, also Anführungszeichen richtig gut. Und dass ich dann mich getraut habe zu sagen, ich mache bei den Weltmeisterschaften mit, auch wenn ich dann eventuell verliere gegen Menschen, die keine Artisten sind, sondern in Anführungszeichen das nur als Sport machen, nur als Hobby machen, stelle ich mich dem und es könnte sein, dass ich nicht besser bin als die, aber mir ist das egal, bin dieses Risiko eingegangen, habe trainiert und habe dadurch gemerkt, boah, du kannst ja viel mehr, als du eigentlich denkst. Also ich habe dann eigentlich nur gemerkt, dass ich mir viel zu wenig zugetraut habe, dass ich eigentlich mich immer irgendwie klein gehalten habe. Und dann durch das viele Trainieren habe ich gemerkt, dass ich besser geworden bin. Dann habe ich wieder Bestätigung gekriegt von außen, indem ich gewonnen habe. Aber auch wenn ich nicht gewonnen hätte, hätte ich trotzdem diese Bestätigung gekriegt, dass ich in kurzer Zeit sehr viel gelernt habe. Und jetzt, klar, natürlich, mit irgendwie, ich habe Cirque du Soleil zweimal als Soloistin gemacht. Ich bin Weltmeisterin im Sierat. Jetzt kann ich nicht mehr sagen, ich bin nur so gut, sondern jetzt kann ich schon sagen, ich bin sehr gut und ich kann es auch, ich fühle mich auch gut, indem ich das sage. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein komisches Gefühl, sondern ich kann das sagen, weil es ein Fakt ist und es macht es sehr viel leichter. Das heißt, natürlich ist immer auch ein guter Weg daraus, einfach noch härter zu arbeiten und noch besser zu werden. Aber es muss irgendwie gesund bleiben. Also meistens ist ja so ein Imposter-Syndrom, ist es ja nicht ein Fakt, ist ja nicht die Realität, sondern es ist einfach nur so eine Wahrnehmung. Und da kann man sehr gut einfach auch gucken, mit anderen Leuten zusammen, das vielleicht Leuten erzählen, sich Hilfe geben, mit Coaches arbeiten, die einem da ein bisschen an die Hand nehmen. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was es gibt. Hatte ich oder habe ich manchmal Heimweh an der Zirkusschule zum Beispiel? Nein, als ich auf der Zirkusschule war, hatte ich kein Heimweh, weil ich da zum ersten Mal an dem Ort war, wo ich wirklich sein wollte, wo ich wirklich hingehört habe. Ich muss aber auch sagen, meine Eltern haben mich auch schon früh immer gepusht, Sachen alleine zu machen, bei Freunden zu übernachten, alleine irgendwo hinzufahren. Ich habe das immer auch gewollt und die Chancen genutzt und es auch sehr, sehr gerne gemacht. Was ich jetzt manchmal habe, ist nicht so richtig Heimweh, aber so das Gefühl, dass ich mir wünsche, ein Zuhause zu haben. Ich kann leider auch keine guten Tipps geben zum Thema Heimweh, weil ich das nie so richtig gekannt habe. Ich glaube, was wichtig ist oder was man sich überlegen kann, ist einfach, was ist denn dieses Gefühl von Heimweh? Ist es, weil man sich selbst nicht zutraut, was alleine zu machen, dass man irgendwie abhängig ist von seinen Eltern? Oder ist es, weil man seinen Ort noch nicht gefunden hat und sein Ort ist irgendwie zu Hause? Oder sind es die Freunde? Also was ist genau, was fehlt einem? Oder ist es nur Angst? Weil ich glaube, ganz viel ist doch am Ende, dass man sich nicht traut, irgendwie was alleine zu machen. Und das wird nur besser, indem man Dinge alleine macht und sich traut, Dinge zu machen. Und dann muss man bei kleinen Sachen anfangen und dann nach und nach größere Sachen machen. Natürlich kann ich mir schon vorstellen, also ich bin mit 19 Jahren nach dem Abitur ausgezogen in ein anderes Land, auf einem anderen Kontinent mit einer anderen Sprache. Ich habe was ganz anderes gemacht. Und ich glaube, ich habe mich nur so wohl gefühlt damit, weil ich einfach schon davor andere Erfahrungen gemacht habe. Das heißt, es wäre nicht was für jeden gewesen, so einen großen Schritt zu wagen. Wenn du jetzt irgendwie auch einen Traum hast, der irgendwie so weit weg ist und so groß ist, aber du das Gefühl hast, boah, ich habe da Bock drauf, aber ich traue mich auch nicht so richtig, dass man guckt, okay, was kann man als kleineren Schritt machen? Gibt es vielleicht irgendwie ein Summercamp, wo man mal eine Zeit lang irgendwo anders hinfahren kann, weiter wegreisen kann? Kann man mit einer Freundin oder mit einem Freund irgendwie weiter wegfahren? Gibt es irgendwas, was ein bisschen aus der Komfortzone rausstupst, aber was jetzt nicht so ganz schlimm ist, wie mal auf ein Musikfestival fahren oder irgendwie solche Sachen. Das waren nämlich meine ersten Erfahrungen. Also, als ich jugendlich war, war ich mal bei so Jonglier-Conventions, zum Beispiel in Europa, wo ich irgendwo hingefahren bin, wo ich auch keine richtigen Leute kannte und dann einfach gesagt habe, da fahre ich jetzt hin und probiere das mal aus. Also, dass man nicht so ganz weit wegfährt, sondern nur ein bisschen weit. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist auch ganz viel Erziehung und ich glaube, das ist auch ganz viel Persönlichkeit und wie man ja, wie man auch ist. Und ich glaube, das ist auch am Ende des Tages ganz viel Reflexion, zu wissen, okay, was ist mir jetzt wichtiger? Möchte ich bei meiner Familie bleiben, zu Hause sein, oder möchte ich diesen Traum nachgehen, den ich habe? Und ich finde es halt schön zu träumen und seinen Träumen zu folgen und dem auch eine Chance zu geben und halt auch am Ende des Tages zu wissen, zu Hause ist immer da und zurück kann man immer. Und jetzt am Ende haben wir noch eine sehr deutsche Frage. Ich hatte vor kurzem mal drüber geredet, was ich denn viel gefragt werde. Und lustigerweise werde ich viele so, was machst du als Rentenvorsorge? Hast du irgendwelche Versicherungen? Diese ganzen Fragen, wo zahlst du deine Steuern? Das sind alles in Anführungszeichen sehr deutsche Fragen. Das wird mir auch immer wieder so reflektiert von anderen Menschen aus anderen Ländern. Und ich sage das jetzt natürlich sehr liebevoll, weil ich bin ja auch Deutsche und wir sind hier alle Deutsche, die zuhören. Ich rede ja Deutsch. Aber man wird seinem eigenen, also man wird sich noch viel bewusster, wo man herkommt, wenn man sehr viel im Ausland ist. Wenn man dann konfrontiert wird mit anderen Themen und man dann merkt, oh interessant, diese Themen sind hier gar keine Themen. Also Thema Rente in Kanada ist kein Thema oder in den Vereinigten Staaten ist es irgendwie kein Thema. Auch unter Autisten ist es kein Thema. Aber in Deutschland ist es natürlich ein großes, wichtiges Thema. Von dem her meine Antwort, wie lange kann ich meinen Job machen und was mache ich als Rentenvorsorge? Ich bin selbstständig und für Leute, die selbstständig sind, die müssen sich selbstständig um ihre Rente kümmern. Und da gibt es verschiedene Modelle und da gibt es Leute, die sind risikofreudiger und Leute, die sind weniger risikofreudig. Ich bin Typ risikofreudig, das heißt, ich habe jetzt kein klassisches Rentenvorsorgemodell, aber viele verschiedene Projekte. Und ich sehe mich auch, dass ich immer weiter arbeiten werde und auch immer wieder coole Sachen machen werde, aber nicht mit dem Job, wie er jetzt ist. Also ich werde nicht für immer die Welt touren und auf allen möglichen Bühnen performen. Ich möchte aber für immer auf der Bühne performen. Ich kann mir vorstellen, dass es dann irgendwann mehr meine eigenen Produktionen sein werden. Ich hatte jetzt auch vor kurzem ein Video gemacht, dass mein nächstes großes Ziel, das sollte ich mal eine eigene Folge machen, das kommt aber ein bisschen später, mein nächstes großes Ziel wäre, meine eigene Zirkusshow zu haben, meine eigene Show zu haben. Das ist natürlich ein Riesenprojekt und solche Projekte sind dann auch meine Rentenvorsorgeprojekte. Natürlich lege ich Geld zur Seite, ich bin auch jetzt nicht jemand, der unglaublich viel Geld ausgibt, das heißt, ich bin jetzt auch nicht komplett naiv, aber ich bin nicht durch Sicherheit getrieben und war es auch noch nie. Also ich meine, wenn man Sicherheit sucht, dann ist Zirkusartist sein auch keine gute Möglichkeit, keine gute Strategie, weil dann wird man immer irgendwie unglücklich sein, weil es einfach nicht viel Sicherheit gibt. Ich meine, man kann sich jederzeit verletzen. Es kann sein, dass man keine Jobs hat. Ich plane auch meistens nur ein Jahr im Voraus. Also ich bin jetzt gebucht, dieses Jahr bis zum Sommer. Dann ist im Sommer ein Projekt vielleicht. Dann habe ich im Herbst ein Projekt vielleicht. Und dann habe ich ein Weihnachtsprojekt. Und das war es im Moment. Und das ist aber wunderbar so, weil ich weiß, dass noch viele Sachen reinkommen werden, weil ich auch weiß, dass es auch eigentlich reicht und dass ich mich auf andere Sachen konzentrieren möchte. Aber mehr als in einem Jahr im Voraus, weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo ich in einem Jahr sein werde. Ich könnte überall sein, wenn jetzt irgendjemand anruft und sagt, hey Lea, kannst du im Sommer nach China kommen oder nach Australien oder nach Japan? Dann würde ich sagen, ja, da habe ich Zeit, ja, kann ich machen. Und ich glaube, die andere Seite von Sicherheit ist halt Freiheit und die Möglichkeit, solche Sachen machen zu können. Und das ist ja auch das Tolle an diesem Job, ist, dass ich sagen kann, ja klar, in 4 Monaten bin ich hier fertig in Paris, dann bin ich free, dann können wir machen, egal was. Ich kann in Urlaub fahren, ich kann irgendein Projekt selber starten, ich kann mit jemandem zusammenarbeiten, ich kann um die Welt reisen, ich kann machen, was ich möchte. Das ist eine krasse Freiheit und das ist total toll und das ist mir ganz, ganz wichtig. Und dafür nehme ich auch sehr gerne in Kauf, nicht so viel Sicherheit zu haben. Und das ist typabhängig. Da gibt es Menschen, die sagen, oh mein Gott, auf keinen Fall. Ich brauche meine Sicherheit, sonst fühle ich mich nicht wohl. Und es gibt Leute, die sagen, hey, no risk, no fun. Und damit, meine Lieben, beenden wir die heutige Folge. Ah ja, da habe ich jetzt gar nicht drüber geredet. Eigentlich, ich kann ja noch gar nicht beenden. Am kommenden Samstag ist mein erster Wettkampf der Saison, der Wettkampf in Bielefeld. Das ist eigentlich gar nicht so eine große Sache, aber ich mache es zu einer großen Sache. Es ist wahrscheinlich der einzige Wettkampf, den ich machen werde vor den Weltmeisterschaften. Das heißt, für mich ist es so ein bisschen so ein Test. Hey, Lea, ist das alles, so wie du es vorgestellt hast, richtig? Es ist eine leichtere Kür als die ich mir vorgestelle bei der WM. Es ist aber die gleiche Musik. Und es ist so ein bisschen so ein Test. Hey, wie kommt es an? Hey, wie performe ich? Hey, wie gehe ich mit meinen Nerven um? Ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, der letzte Wettkampf. Ein Wettkampf und vielleicht so eine Show ist ein ganz anderes Gefühl von Nervosität. Davon kann ich euch dann nächste Woche erzählen, wie es dann war. Es ist ganz anders, weil es geht um Punkte, es geht um Perfektion. Auf der Bühne geht es um Gefühl und um Präsenz. Das ist was ganz anderes. Ich freue mich drauf. Ich bin aber auch für alles offen. Also es kann sein, dass ich es voll verkacke und es ist auch nicht schlimm. Ist auch wirklich, also ganz wirklich nicht schlimm, weil es erstens keine Qualifikationen sind, zweitens noch ewig viel Zeit ist zur WM und drittens manchmal ist auch gut, was zu verkacken, um es danach besser zu machen. Kann sein, dass es super läuft, dann ist es natürlich auch toll. Das heißt, ich bin genau auf dem richtigen Weg und alles funktioniert so, wie es soll. Von dem her gehe ich da wirklich komplett offen mit um und möchte vor allem einfach nur wissen, wie es mir damit geht. Also es ist eigentlich vor allem ein Selbstexperiment, um zu gucken, wie gehe ich mit dem Stress um, wie gehe ich mit den ganzen Emotionen um, wie gehe ich damit um, auch gesehen zu werden, weil natürlich jetzt, was sich verändert hat von letztem Jahr bei den Weltmeisterschaften, habe ich gesagt, hey, ich mache mit, ich bin Artistin, ich weiß nicht so richtig, wie es geht, ich komme hier mal mit, ich bin so ein bisschen angenommen worden in der Gruppe, ich habe mir so eine Kür zusammengebastelt in recht kurzer Zeit und irgendwie so la la la, mal gucken. Jetzt habe ich einmal gewonnen und jetzt mache ich das Ganze mega öffentlich. Ich zeige meine Küren öffentlich, ich rede darüber öffentlich, ich reiche Elemente ein. Ich weiß, dass alle Leute gucken, was ich mache. Ich bin da schon, ich gehe da rein und die Leute werden sagen, ja, mal gucken, was Lea macht. So, das ist mir schon bewusst und natürlich gucke ich auch, was die anderen machen. Aber die anderen sind keine öffentlichen Personen, die anderen haben keine Fans, die kommen. Ich habe mir da schon ein Szenario aufgebaut, was auf der einen Seite total viel Spaß macht, weil ich halt weiß, ihr seid alle mit dabei und es ist voll cool. Auf der anderen Seite ist es natürlich Druck, ganz klar. Ich habe da schon was aufgebaut, dass einfach viel Interesse da ist und halt auch viel Interesse zu sehen, wie ich das mache. Und ich möchte es halt gut machen. Deswegen ist da Druck da, aber kann man jetzt wahrscheinlich auch erkennen, mir macht es auch Spaß. Also ich performe gut unter Druck und ich glaube, so ist es einfach auch noch eine viel schönere Erfahrung, weil es so eine geteilte Erfahrung ist. Also, dass ihr euch dafür interessiert, ob mein Element Ballerina, was ich eingereicht habe, ob das angenommen worden ist oder nicht. Ich meine, wie cool ist das denn? Das ist eine Nischensportart, über die eigentlich niemand Bescheid weiß. Und einfach nur, weil ich euch das gezeigt habe und ihr dafür irgendwie Interesse entwickelt habt, entstehen jetzt diese ganzen Fragen, ist ja mega schön. Und mein Ziel ist es ja auch, dass wenn ihr dann zur WM kommt oder den Livestream anguckt, dass ihr meine Kür schon kennt und dass ihr wisst, okay, das war jetzt gut, oh, das war nicht so gut, das gibt viele Punkte, das gibt nicht so viele Punkte, dass ihr richtig mitfiebern könnt wie Leute, die den Sport kennen. Weil es macht nämlich viel mehr Spaß, den Sport anzugucken, wenn man den auch versteht, als einen Sport anzugucken, den man nicht versteht. Von dem her ist es auch ein großer Grund, warum ich das alles zeige und so. Aber mir ist bewusst, das baut halt auch Druck auf. Und ja, bin sehr gespannt. Wie gesagt, wenn wir es nächstes Mal hören, nächste Woche. Außer es gibt nächste Woche eine Sonderfolge, das weiß ich noch nicht. Aber sonst halt in 2 Wochen werde ich davon berichten, wie es war. Und ich werde auch, das sage ich jetzt, kündige ich jetzt auch an, ich werde auch meine Küren zeigen. Auch wenn sie voll verkackt waren, werde ich sie auch zeigen. Weil man muss beides zeigen. Man muss das Gute zeigen und man muss das Schlechte auch zeigen. Aber wir hoffen, es wird nicht schlecht. Von dem her, jetzt kann ich euch in eure Woche entlassen. Ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Woche. Und wir hören uns nächste Woche zu einer neuen Folge Zirkus Hotline.